SWR 2 Lesenswert Gespräch.
Ja. Guten Tag, herzlich willkommen hier in der wieder mal gut besuchten Kakadu-Bar des Mainzer Staatstheaters. Mein Name ist Alexander Wasner und ich freue mich immer über die Treue des Mainzer Publikums. Der Gast heute war mal Stadtschreiber in Mainz. Bei mir sitzt nämlich Raoul Schrott.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Ich war immer sehr gerne hier.
Es ist schön, dass Sie heute da sind, denn Ihr neues Buch, ich halte es nicht für selbstverständlich, Ihr neues Buch heißt nämlich Über das Abwesende. Sind Sie oft abwesend?
Geistig selten, ansonsten viel auf Reisen. Ich weiß, der Begriff klingt ein wenig abstrakt. Ist eigentlich daraus aus der Erfahrung des Lockdowns entstanden ist, wie Sie sich ja vorstellen, wo man plötzlich zu Hause ist und man merkt, wie viel einem fehlt. Die Idee kam mir da, das war aber nur so irgendwie so im Raum, dass man merkt, was alles nicht da ist, ohne dass es aber nicht existent deswegen wäre, sondern ist halt gerade hinterm Horizont. Eines Abends irgendwie am Meer kam so der Begriff des Abwesenden plötzlich sehr deutlich vor Augen, indem man sich den Sonnenuntergang ansieht und man merkt, dass das ganze Farbenspiel eigentlich von einer Sonne abhängt, die gar nicht mehr sichtbar ist. Das ganze Spektakel eigentlich, der Erdschatten, der hinten aufsteigt, die ganzen Farbschichten, das Weißwerden des Meeres dann, obwohl die Sonne schon wieder weg ist. Und was dann eigentlich etwas über das verrät, was man dann nicht mehr sieht. Und da war plötzlich der Begriff des Abwesenden sehr deutlich da. Und der Anfang für jede Art von Nachdenken oder Recherche ist dann immer, sich über die Worte kundig zu machen. Da kommt man dann drauf. Ab ist klar, was den Begriff des Abwesenden betrifft, das ist fort hinweg. Das Wesen aber geht auf eine indoeuropäische Wurzel zurück, die Verweilen, Übernachten in einem Schutzraum bedeutet. Hat die gleiche etymologische Wurzel wie die Weste, die wir ja auch tragen, um uns vor den Unbillen des Wetters zu schützen. Und das Interessante ist, dass wir in der deutschen Sprache das Dasein, die bloße Existenz mit dieser Art von vorübergehendem Wohnen zusammen ja konjugieren. Ich bin, ich war, ich bin gewesen. Als wäre das Wohnen und das Leben etwas, das ident wäre, was in der Zeit des Lockdowns auf jeden Fall der Fall war. Aber nur noch, um auf das Abwesende zurückzukommen, das klingt jetzt so abstrakt, aber stellen wir uns vor, das ist der Raum, in dem wir uns hier befinden. Wenn wir nicht über Abwesendes reden können, worüber reden wir dann? Was Sie von mir sehen, ist zum Großteil abwesend. Sie sehen von mir ein Gesicht, eine Stimme, deren Worte Sie erst verstehen in dem Moment, wo Sie schon verschallt sind. Ich habe mich für Sie extra in Schriftsteller schwarz geschmissen, denn das Typische. Auch das ist nur eine Persona, wer ich bin, was ich denke, ist hier gar nicht präsent. Worüber wir reden, ist außerhalb, sind Erinnerungen, sind Themen, die jetzt nicht vorhanden sind. Und wenn wir uns darauf beschränken würden, nur über das Anwesende überhaupt zu sprechen, worüber würden wir jetzt dann hier reden, was würden wir hier tun? Da würden wir, ich glaube, nicht mehr als Lagerkoller kriegen alle zusammen, weil wir dann nichts hätten. Und ich glaube, zum Großteil besteht unsere gesamte Existenz aus Abwesendem, das sich hinter den Horizont verzogen hat, aber das im Moment nicht mehr präsent ist. Was umgekehrt aber dann wieder heißt, das Präsente, ja, wie verhandeln wir das Präsente? Also wenn wir uns beide jetzt ansehen, was verhandeln wir da? Nachdenken kann man über die Dinge erst, wenn sie weg sind, wenn man eine gewisse Distanz hat, wenn man sie im Kopf kombinieren, rekonfigurieren, analysieren, kritisieren kann, aber das geht schlecht im Anwesenden. Wobei es aber dann doch wieder Ausnahmen gibt, denn es gibt Momente des Präsenten, in denen das Ich sich völlig zurückzieht, in denen man eigentlich, oder zumindest geht es mir so zum Beispiel beim Segeln, da ist man wirklich nur auf dem Schiff, dann ist Wind und Wetter da, man muss einen Kurs halten, man denkt eigentlich an nicht mehr an sich, man ist nur im Moment. Und das sind dann, glaube ich, auch die Augenblicke des Glücks, die es bei manch anderen Tätigkeiten dann auch gibt, bei denen man ganz präsent ist, aber das ist dann eher die Ausnahme, würde ich sagen. Insofern ist das Anwesende eigentlich überschätzt.
Ja, ja. Okay, jetzt ist da trotzdem eine kleine dialektische Spannung drin, weil wenn Sie jetzt sagen, Wesen, das hat etwas mit Höhle zu tun und geschützt, dann ist ja genau dieses Abwesen, Corona hat uns alle sozusagen aus unserem Wesentlichen dann in irgendeiner Form vertrieben, oder?
Nein, es hat uns in das Wesen zurückgetrieben. In dieses
vorübergehende. War das für Sie so? War das die Erfahrung? Ja. Ja, also, eher zu sich zu kommen, als jetzt irgendwie was zu verlieren?
Sich wirklich zu fragen, was habe ich hier, wenn ich hier jetzt bin? Und was alles ist weg? Und das führt dann auch wieder philosophisch zu der Frage von Parmenides, dass es eigentlich nur Dinge gibt und nur geben kann, die es mal gab. Weil sonst könnte ja nichts abwesend sein. Und Parmenides hat früher mal die ganz philosophische Frage gestellt, kann es etwas geben, das es nicht gibt? Nein, weil es muss ja zuvor existent gewesen sein. Er hatte das dann auch schwierig. Keine passende Antwort darauf. Aber zumindest unter diesem Koordinatensystem einmal das Leben zu betrachten, war also wirklich eine Neuorientierung, sich zu überlegen, was ist hier, über was verfüge ich wirklich, was ist präsent und was ist außerhalb? Was ist Vergangenheit? Was ist Zukunft? Die beide nicht da sind, die beiden hinterm Horizont verschwunden sind. Die eine kommt, die andere ist schon wieder verschwunden. Also das Leben unter diesem Koordinatensystem zu betrachten, war also wirklich eine völlig neue Erfahrung. So simpel, wie es klingt.
Also ganz einfach gefragt, wie haben Sie Corona erlebt? Waren Sie dann trotzdem unterwegs? Also Sie sind ganz oft, Tristan da Cunha, was weiß ich, in vielen Büchern, auf sehr einsamen Gegenden unterwegs. Und Sie sind nun einer der, glaube ich, am weitesten gereisten Schriftsteller, die es im deutschsprachigen Sprachraum gibt.
Also ich hatte es in dem Fall gut, weil ich hatte so viel Arbeit bis da oben. Ich sitze an einem langjährigen Projekt, bei dem es darum geht, die Sternenhimmel verschiedenster Kulturen zu dokumentieren, von den Inka und Maya, den Inuit, den Bororo, den Ägyptern, den Chinesen, den Indern etc., die alle ihre eigenen Sternbilder haben. Die Sternbilder und die Sternenhimmel, die eine jeweilige Kultur eigentlich darstellen, sind noch nie dokumentiert worden. Und das war eine Heidenarbeit, wo ich also wirklich genug zu tun hatte. Andererseits aber hatte ich vor, dass mit Corona losging, schon geplant, ich möchte eine Reise zu den Orten machen, bei denen die Musen verehrt worden sind. Und das kam, da hatte ich alles schon recherchiert, wo es die Musenorte gibt der Verehrung in Griechenland. Die sind meistens zwischen Theben und Delphi.
Über Musen reden wir noch.
Und da war ich dann quasi startbereit mit einer Fotografin zusammen und dann ging natürlich nichts. Erst später, dann kurz, dann im Herbst, dann war wieder ein Jahr Pause und dann ging es wieder los.
Ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, dass dieses Buch über das Abwesende ein Gedichtband ist. Schlägt sich in einem Gedichtband die politische Situation auch nieder?
Ja.
Weil bei Ihnen ist es immer so, Sie haben so ewige Themen, erste Erde, die Sternbilder der Mayas und der Inkas zu vergleichen und so weiter. Da denkt man immer, gut, der Mann ist völlig entrückt vom Weltlichen, da spielt Politik einfach schlicht keine Rolle mehr.
Also es ist nicht so, dass ich Lyrik als Propagandainstrument für Politik sehe, weil das ist Agitprop und das hat der Lyrik immer schlecht getan. Ja. Ich glaube, Literatur und Lyrik insbesondere ist dazu da, das Individuelle mit all seinen Widersprüchen, das Subjektive darzustellen, aber natürlich in einem Spannungsfeld mit der Wirklichkeit, die von Politik geprägt ist. Und ein paar Gedichte sind dann auch entstanden in Reaktion auf den Ukraine-Krieg, in der Frage, wie das, was vorher abwesend war. Ich meine, ich war einmal kurz in der Ukraine, in Tschernowitz schauen, wo Paul Celan geboren ist, wo er in die Schule gegangen ist, was sein Vater für Häuser als Architekt dort gebaut hat. Aber ansonsten war die Ukraine ja für uns, sogar für mich als Österreicher, wie wohl mal K&K Österreich und Galizien, war eigentlich ein völlig abwesendes Land. Und wie dieser Krieg dann, der hinterm Horizont abläuft, ohne dass wir mit ihm konfrontiert sind, plötzlich auf uns zugreift, über die Nachrichten, über die Auswirkungen, ohne dass wir ja je mit Schüssen konfrontiert worden wären oder mit Leichen oder mit all dem, was den Krieg ausmacht. Und wie weit er uns jetzt packt, ist, glaube ich, ein weiteres Zeichen dafür, wie das Abwesende uns eigentlich prägt, wie wir uns damit auseinandersetzen in unserer unmittelbaren Gegenwart.
Ich glaube, jetzt sind wir gespannt.
Also ein paar Gedichte. Das eine als Motto heißt über das Abwesende eins, was in den Winter und die Sonne geht. Oh, und den Gedichten sind immer so kurze Prosaglossen vorangestellt, damit es vielleicht noch ein neues Licht auf das Gedicht werfen kann an sich. Die Glosse heißt, aber ich lese ihnen nicht immer alle vor. Alles, was man tut, alles Körperliche, steht Präsentem gegenüber. Alles Gedankliche hingegen liegt in Absentem. Sie durchdringen sich, indem Abwesendes gleichsam im Ausatmen des Anwesenden sichtbar wird. Über das Abwesende eins. Januar kriecht aus der gefrorenen Erde, häutet sich und legt sich über die Bäume und Weiden, frisch zerfallen als Schnee, ohne in der Luft zu bleiben. Mittag eine Spiegelscherbe. Eine Handspanne darunter, die Schatten erst blau, dann schwarz. Von Nord nach Süd lässt das Spärliche der Sonne das hinter sich, wofür sie zurückgesehnt wird, verrät Fehlendes seine Eigenart. Es bliebe von der Gegenwart nur Lautmalendes. Ob das Dunkel vor dem Licht begann, ist nicht zu sagen. Nur das Eins aufs Andere verweist und sie verbindet in dem Paradoxon, dass Vermisstes Bestand hat, man Beständiges vermisst. Etwas ganz anderes. Das war auf der Autobahn eine kurze Notiz, um so einmal zu merken, wie das, was hinterm Horizont ist, in dem Fall der Ukraine-Krieg, so auf uns zugreift. Und was für einen Eindruck es plötzlich macht, wenn man ihm so begegnet. Das habe ich dann der nächsten Raststätte nur so als eine Art von Wortfotografie niedergeschrieben. Und da ist auch eine weitere Glosse zu diesem Thema. Anwesenheit bezeichnet etwas sichtbar Gegebenes, dessen Beobachter wir sind, eine wahrgenommene Gegenwart. An der Wurzel des Wortes Futurum wiederum steht die Vorstellung, dass, etymologisch, etwas aus sich heraus entsteht, während das deutsche Zukunft ausdrückt, was unvorhersehbar auf einen zukommt. Welches Sein, welche Gegenwart weist jedoch etwas auf, das für ihr Gegenteil entstand, Auslöschung, welche nun darauf heranrückt? Über das Anwesende eins. Ein Zug flacher und niederer Lastfahrzeuge, massive mechanische Objekte, alle Markierungen entfernt, demnach bestimmt für die ukrainische Front. Keine Uniform in den Lenkerkabinen, Freiwillige also in Armeetransportern auf dem Weg in den Krieg. Das zu denken, fast schon zu wissen, dass sie beschossen, bombardiert, von Minen gesprengt, ihre Fahrer verstümmelt, verbrannt oder zerrissen werden, brachte sie jetzt auf der Autobahn jedoch nicht einmal zum Flickern. Vom Nichts als dem hinterm Horizont lauernden Zukünftigen überblendet, ließ es sie vielmehr so überaus wirklich scheinen, dass sie mit ihrer Schwerkraft rings um sich allen Raum metallisch anzogen. Und ich mich beim Überholen unwillkürlich dichter an die Leitplanken hielt. Ein anderes, weil es mit Personen zu tun hat, kam aus dem englischen Raum, ein Gedicht zu schreiben, quasi Goethes westöstlicher Divan neu zu aktualisieren. In dem spielt Zuleika als Perserin mit Kopftuch eine Rolle. Und das Gedicht ist eben über eins, ist es dieser Mädchen, die das Kopftuch tragen, wie ich hier heute schon auf dem Weg hierher mehrere gesehen habe. In Österreich hat man das verboten. Gibt es ein Kopftuchverbot. Und ich finde das unmenschlich, weil ja nicht alles eine Ansage des Terrorismus ist, sondern sehr viel mit Identität zu tun hat und mit dem, was einen Menschen ausmacht. Suleika spricht: Woher ich komme, ist wieder und wieder die Frage. Mir ist der Weg kaum mehr recht bewusst. Sie trifft auch meinen Vater mit derselben Anklage, derentwegen er gehen musste, um den Verlust von Familie und Land hier gut zu machen als Taxifahrer und mit 2 Gläsern billigen Weins, sobald die Schicht endet. Er sieht sich nunmehr als Bewahrer unseres Glaubens und hebt Shiraz in den Himmel, als wäre es das Paradies, vergessen die Missgunst von seines Gottes Stellvertretern samt ihrer Alibis. Erst mit 15 habe ich meine Augen vor ihm nicht mehr zu Boden gewendet und bin doch seitdem in Geiselhaft der dünkleren Haut, der schwarzen Haare und der Nase wegen, die kein Hijab aus der Welt schafft. Das Tuch trotzdem nicht abzulegen, heißt Frau zu werden, bar aller abschätzigen Blicke von außen, um darunter das zu sein, was man ist. Ein Leben ist erst zu führen, solange man sich nicht selbst vermisst. Aber das ist leicht gesagt in diesem Frankenhausen und schwer getan. Ich durfte Dolmetsch studieren und stoße dabei ständig auf Worte, die eine Kehrseite besitzen, über die sie am Ende ihre Bedeutung verlieren. Weg und Weg, Pass und Pass, Schloss und Schloss, Bank und Bank. Welche Seite vereinnahmt mich? Diese Seite? Beiden gemein ist das Unbefreite, Arm und der Arm mit den ungeübten Notizen, in einer Sprache, die mir nicht mehr fremd ist und dennoch so blank, dass mit ihr alles von Neuem beginnen könnte, so man mir den Raum dafür gönnte. Mit der deutschen Freundschaft hat es keine Not. Der ärgerlichsten Feindschaft steht Höflichkeit zu Gebot. Keiner beschwere sich über das Niederträchtige. Was immer man dir auch sagt, es bleibt das Mächtige, wie euer Goethe meint. Wie also weitermachen, auf sich gestellt, gleich einer Bettlerin, die sich im Niemandsland aufhält? Sie und sie, Star und Star, Kiefer und Kiefer. Feiner Regen auf dem entblößten Unterarm, die Dämmerung gelb, das Licht bald tiefer. Weshalb vermag Zeit so viel Hoffnungen zu verheißen wie Harm? Und als letztes von diesem Block: Jetzt haben wir über das Abwesende und das Anwesende geredet, jetzt reden wir über das Verwesende. Und das ist in dem Fall eine weitere wahre Geschichte. Folgendes: Ich war so 17, war das 2017, war ich unterwegs durch Südamerika, um zu schauen, welche Sternenhimmel gibt es hier dort. Und bevor ich gefahren bin, hat der Michael Köhlmeier, ein guter Freund von mir, gesagt: Ja, schreib doch unterwegs ein paar Gedichte. Was einen Teils ein guter Rat war, anderen Teils wenig praktikabel. Also ich habe dann zwar in der Früh immer die Zeitung oder was immer es war, es sind lauter wahre Geschichten. Gedichte kann man wirklich sehr, sehr schlecht erfinden. Und in dem Fall ist es die Geschichte von einem Mann, der am Friedhof gearbeitet hat und der seine Realisation als Mensch in diesem Friedhof sah. Eine wahre Geschichte, können Sie dann googeln. Das Problem von Michaels Ratschlag war, ist, dass ich da immer mit dem Auto gefahren bin, so quer durch Bolivien oder Chile oder Peru, und dann fällt einem der erste Satz ein und ich wusste, das sollen Lieder werden, also sauber gereimt. Dann überlegt man sich 20, 30 Kilometer, wie könnte die Geschichte weitergehen, bleibt dann stehen, schreibt die nächste Zeile nieder. Dann überlegt man wieder, passiert das und das, da eine Ampel, da Verkehr, da überholt. Also was am Schluss rauskam, waren die holprigsten Gedichte überhaupt, die ich dann zu Hause noch 5-mal überarbeitet habe, bis sie gepasst haben. Aber insofern, das Material hatte ich dann da. Und das ist also die Geschichte von David Alenio, 1881 geboren, 1910 gestorben. Also der ist knapp vor seinem 30. Geburtstag ist er gestorben und war Friedhofswärter in Buenos Aires, im Friedhof von La Recoleta. Das ist so was wie Père Lachaise mit den großen Mahnmalen, den großen Mausoleen, also diesen kleinen Häusern mit Skulpturen und Aufschriften und all dem. Und was Sie hören werden, ist alles wahr. Und Sie können es dann googeln, dann können Sie sich ihn ansehen.
Das empfehlen Sie ausdrücklich, dass man regelmäßig auch Sachen googelt, die man nicht so richtig versteht.
Ja, aber es ist wichtig zu betonen, also dass es in Gedichten um Wahrheit geht, also dass sie anders als Romane nicht erfunden sind und nicht nur unterhalten wollen, sondern eigentlich etwas von uns oder von der Wirklichkeit auf den Punkt bringen. Er wollte schon immer ein Zimmer ganz für sich allein. Das Bett nicht länger mit den Brüdern teilen oder einer Ehefrau. Kein Gassenlärm, Gebrüll am Kasernenhof oder Kinderschreien. Ein Leben wie ein Sonntag, engelrein und königsblau. Also wurde er Wärter auf dem Friedhof. Ein Schlüssel für jede Gruft, blieb es sommers über in den Kammern angenehm kühl und aller Seelen erglänzte in der Glorie der Frühlingsluft. Schon allein die Blüten zusammenzukehren war ein Hochgefühl. Eine Stadt war's in der Stadt, ein Viertel, in dem die Zeit stillstand und er mit den Stützen der Gesellschaft auf Du und Du. Ob Geistesgrößen oder Generäle, er hatte sie alle in der Hand und wachte über die Würde ihrer ewigen Ruhe. Mittels der Inschriften an den Mausoleen lernte er lesen und die Nachrufe und Lobessprüche, die man da erdichtet, lehrten ihn, dass es bloß die Körper sind, die verwesen, das Eigentliche jedoch bleibt und wird als Denkmal errichtet. Als schließlich eines davon verwaiste, Grabstätten verlottern, so die Familien dazu aussterben, erwarb er Grund- und Bodenplatte. Er legte all seine Ersparnisse dafür hin, um den Rest abzustottern, glücklich, dass seine Seele nun eine Wohnstatt gefunden hatte. An freien Tagen und Wochenenden baute er sie aus, eine große Pforte aus Glas, 4 Säulen und eine Bronzeschwelle für ein auf 2x2 Metern errichtetes Herrenhaus. Alles neu, bis auf den gebrauchten Marmorsarg und die Kapitelle. Fehlte nur noch eine Skulptur als Erinnerung seiner selbst. Also saß er dafür in Hut und Anzug einem Bildhauermodell. Denn was du mit einem solchen Sonntagsstaat erhältst, ist Wirklichkeit als rechter Mensch, milde, lächelnd und formell. Die lebensgroße Statue einmal vollendet und aufgestellt, die Liegegebühren im Voraus bezahlt mit dem letzten Entgelt, rasierte er sich, kämmte Pomade ins Haar, schloss den obersten Knopf und schoss sich mit seinem Armeerevolver in den Kopf. Nach all den Jahren war er so endlich bei sich zu Haus. Sein Schicksal erfüllt mit diesem Schrein. Davor liegt jetzt meist irgendein frischer Blumenstrauß, denn seinen Besuchern geht das ins Herz und durch Mark und Bein. Es gibt also der dem Wort Suizid eine andere Wendung, wenn Sie so wollen.
Es sind so viele Themen, die wir jetzt in diesen paar Gedichten kennengelernt haben. Also wir haben mit einem Schneemorgen angefangen, sind dann einer ukrainischen Armeetruppe auf dem Weg begegnet. Jetzt zum Schluss bei einem Menschen, der sich auf den Friedhof begibt. Sie lesen wirklich ausgezeichnet und das ist langsam und man kann eigentlich gut mitkommen. Und trotzdem habe ich bei jedem Gedicht immer das Gefühl, ja, ich möchte da noch ein bisschen verweilen, ich muss das noch ein bisschen nachklingen lassen, ich habe gar nicht verstanden, um was es geht und so weiter. Jetzt ist das hier eine Radiosendung, es ist eine Veranstaltung, die erfordert, dass man eigentlich die Sachen nicht 5 Minuten nachklingen lassen kann. Man kann auch nicht das Gedicht 2-mal lesen oder so. Wie würden Sie denn, also, und Sie lesen ja nun oft und viel, wie geht man denn da richtig mit um?
Tja, es ist und bleibt ein Problem, vor allen Dingen für Sie hier als Publikum.
Ja, ich kann ja jetzt auch, ich kenne die Gedichte vorher schon.
Und das liegt nicht an Ihren intellektuellen Fähigkeiten. Also, wenn man das erklären will, dann hat es zum einen, also ist es letztlich evolutionsgeschichtlich etwas Paradoxales. Die Poesie ist erfunden worden in einer Zeit, wo es noch keine Schrift gab, damit man sich etwas merkt, weil eine musikalisch geprägte Sprache einem hilft, Wissen abzuspeichern. Das war die einzige Möglichkeit, wie man etwas weitergeben wollte. Das einfachste Beispiel dafür ist, versuchen Sie, Ihr Lieblingslied trocken aufzusagen, ohne Melodie, dann kommen Sie bis zur ersten Zeile, vielleicht bis zur zweiten, danach müssen Sie singen und dann kommen Sie bis zum Refrain. In dem Moment, wo es aber dann Schrift gab, hat sich die Poesie geändert, denn dann wurde sie plötzlich akribisch. Dann hat sie begonnen, Sprache zu reflektieren, weil man ja dann alles plötzlich lesen konnte, sich vom intellektuellen Organ des Ohres, das eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne hat, sich alles aufs Papier verlegt hat, wo man alles mehrfach lesen kann oder in Stein gemeißelt. Aber dann ist das Wort plötzlich objekthaft geworden, während es vorher etwas völlig Flüchtiges war, weil man wirklich jedes Wort nur versteht in dem Moment, wo es bereits verhallt ist, inexistent, abwesend geworden ist. Und heute ist halt ein Gedicht etwas, das vorrangig auf dem Papier existiert. Das ist die Art, wie ich daran arbeite, das ist eine Architektur von Zeilen, die mit Reim arbeitet und bei dem der Anspruch eigentlich ist, dass man darin immer noch etwas findet, selbst wenn man schon zum 10. Mal gelesen hat. Und das ist auch das intellektuelle Vergnügen daran. Gleichzeitig ist aber ein Gedicht tot, wenn man es nicht vorträgt, weil es die Sprache braucht, weil es den Rhythmus braucht, weil es den Raum braucht und weil es ein Publikum braucht, das dem zuhört. Weil sonst ist es wirklich nur ein Papiertiger, wenn Sie so wollen. Und das ist also immer ein Ungenügen, weil man plötzlich beim Lesen vor Publikum, vor Ihnen, und da geht es mir ja gleich wie Ihnen, also ich war jetzt gerade in Rauris, ein Literaturfest, wo ich 5 Lyriker gelesen habe, da bist du nach einer halben Stunde bist dann auch erschlagen, weil ja. Ein Wort hier und ein Wort hier und ein Wort da. Und insofern kann man eigentlich beim Vorlesen immer nur eine Kontur ziehen und und Ihnen hoffentlich etwas nahe bringen und Sie vielleicht dazu bringen, das dann selber zu lesen, falls Ihnen der Ton gefällt oder die Bilder gefallen.
Und gleichzeitig wird ja oft von Gedichten heutzutage dann gesagt, sie sind opak, dunkel. Also wir haben beim SWR jetzt beim letzten Peter-Hochel-Preis tatsächlich einen richtigen Shitstorm bekommen, weil die Lyrikerin Judith Zander zu artifiziell sei und dann gesagt wurde, das muss man doch jetzt nicht auch noch auszeichnen und so weiter. Ist die Lyrik da an ihr Ende gekommen? Gleichzeitig sage ich dann, wenn wir einen Poetry Slam veranstalten, da gibt es ja auch nur sehr wenige Texte, die einen dann überzeugen. Da denkt man dann oft, na gut, die setzen auf Komik oder auf Rührung, aber jetzt nicht sozusagen auf so das künstlerische Sprechen.
Ja, ich will jetzt nicht unbedingt über Kollegen reden, aber ich stimme also dem zu, dass die Lyrik oft, sehr, sehr oft, viel zu oft eine Entschuldigung geworden ist für Esoterisches, für einen gewissen Obskurantismus, auch für eine Art, dass man das als Entschuldigung nimmt, um nur Worte assoziativ auf eine Seite zu setzen. Es hat damit zu tun, dass, wiewohl es einmal die Königsgattung war, es seinen Rang inzwischen verloren hat. Also zu Rilkes Zeiten war das noch die höchste Kunst, dann kam der Roman und inzwischen ist es der Film. Also da fehlt es auch am Feedback und all diesen Dingen. Und andererseits ist das Gedicht ist halt wirklich die strengste Gattung, die es gibt und die mir auch am größten Vergnügen bereitet. Denn ein gutes Gedicht besteht aus drei Ebenen. Da ist das Musikalische, dann ist die Aussage und dann sind die Bilder. Und es gibt nur deswegen, es gibt zwar viele Gedichte, aber nur wenig gute Gedichte, weil all diese drei Ebenen so miteinander verschränkt sein sollen, dass eines sich aus dem anderen wie selbstverständlich ergibt. Und das Gedicht ist da letztlich eine Form, eine Architektur, die man baut, während all das, was ich jetzt also selber lese an moderner Lyrik im deutschsprachigen Raum, mir immer wie so ein Notizzettel mit einem Haufen Einfällen erscheint, die dann durchdacht werden wollen. Und Lyrik ist keine, für mich keine Entschuldigung, bloß irgendwas auf die Seite zu setzen, nur weil es einem einmal durch den Kopf gegangen ist. Das ist die Ausgangsbasis, aber das, was dann gesagt wird, das ist zumindest in meinem Literaturverständnis, und das finde ich aber auch bei Catull und Properz oder bei Homer oder bei Mörike oder bei Goethe oder bei Schiller, dass das dann durchdacht wird, weil Poesie wirklich die konzentrierteste Art des Nachdenkens über sich, die Welt und über die Sprache darstellt. Und das mit den Mitteln der Musik, mit den Mitteln des Bildes, mit den Mitteln der Sprache. Das ist also ein Kino im Kopf, weil das vereint alle anderen Kunstgattungen in sich auf kleinstmöglichem Raum. Und deswegen ist es wichtig, dass man das mal wieder in den Vordergrund holt und nicht nur so...
Ja, dass man das Gedicht wieder so... Ist der Begriff des Resonanzraums einer, mit dem Sie was anfangen können?
Ja, es braucht vor allen Dingen den Resonanzraum eines Publikums, das Lyrik lesen will. Und dann, solange es dieses Publikum nicht mehr hat, wird es halt etwas sehr Abseitiges, wo man eigentlich alles schreiben kann, weil man eh weiß, es beschäftigt sich keiner damit, es gibt keine Kritik darüber, es gibt kein Bedürfnis, aber es gibt ganz viele, die Gedichte schreiben.
Na ja, gut, es gibt natürlich auch sehr viele, die Gedichte rezipieren im Rap, im Poetry Slam. Das sind ja durchaus sehr, sehr erfolgreiche Formate, in denen sowas ist. Wir müssen jetzt irgendwie zu Ihrer nächsten Figur kommen, zur Muse. Die Muse ist ein Motiv, das bei Ihnen von den ersten Tagen Ihrer Dichtung an immer wieder aufgetaucht ist. Wie kamen Sie dazu, sich mit der Muse auseinanderzusetzen? Wollten Sie geküsst werden?
Nein, also da sie die Schutzherrin meiner Kunst ist, hat mich immer interessiert, wer sie ist, was man tun muss, um sie einem günstig zu stimmen und woher sie kommt. Und es war dann mit 30, als ich plötzlich entdeckte, dass es einen Berg der Dichtung gibt, den Helikon, auf dem es oben am Gipfel einen Brunnen gibt, den das geflügelte Ross Pegasus aus dem Gipfel geschlagen hat. Deshalb ist Pegasus das Dichterross, aus keinem anderen Grund. Wo die Dichter immer sagten, man muss aus diesem Wasser trinken. Und es gibt noch andere dichterische Brunnen, wie in Delphi, die kastalische Quelle, oder im Musental unten, die Aganippe, von dem es immer hieß, man muss dieses Wasser trinken. Und ich war damals am Anfang, man dachte, ja gut, wenn du Dichter werden willst, dann mach das doch wie Horaz und Vergil. Die haben es ja immerhin auch geschafft. Und bin dann auf diesen Berg gestiegen, habe im zweiten Anlauf dann auch diesen Brunnen gefunden. Da schwammen dann zwei tote Mäuse drin. Ich habe das Wasser immer noch mit Mikropur zu Hause stehen für den Notfall, so wie andere Lourdes Wasser so zu Hause haben. Und dann hat mich aber interessiert ja die Frage, warum gibt es mehrere Musen? Warum sind die Musen im Plural und die Musen im Singular austauschbar? Das gibt es sonst nicht. Es gibt keine Aphroditen und keine Heren und keine Athenen. Und woher stammt der Name der Muse? Und was hat Dichtung mit Wasser zu tun? Weil die Vorstellung, dass Wasser inspiriert, das sehe ich auch bei meinen Kollegen nicht, außer die Leber ist schon in einem sehr fortgeschrittenen Zustand. Also die meisten meiner Kollegen, die sind bekannt dafür, dass sie schon vor der Lesung ein oder zwei Gläschen kippen. Oder wenn ich an Harry Rowold denke, der immer die ganze Whiskyflasche, also... Und dann als Komparatist geht man dann auf die Spurensuche und kommt dann ziemlich schnell drauf, dass die Muse ein Import war von den Griechen aus dem Nahen Osten, dass sie ursprünglich eine nordsyrische Göttin namens Musuni war. Ni ist der bestimmte Artikel. Musu bedeutet die ordnende, fügende, rechtsprechende. Sie war die höchste Göttin bei den Hethitern, die Aug in Aug mit den drei höchsten Göttern verhandelt hat. Die Männer waren also zuständig für Himmel, fürs Wetter, fürs Meer und für die Unterwelt. Und sie war zuständig als einzige Göttin, deswegen hatte sie auch einen ganzen Stab von Botschafter oder Engel, wenn Sie so wollen. Sie war zuständig für das Ethos einer Gesellschaft, für die Gesetze, die Sitten und Bräuche, mit denen ein Dorf, ein Staat zusammenlebt. Also sie war also eine eminent wichtige Figur, die Griechen sich geholt haben, um Rechtsfragen zu klären. Und dann muss man wieder sagen, was hat das jetzt mit dem Wasser zu tun? In der damaligen Vorstellung, und das sehen Sie bei den ganzen griechischen Dramen, wenn Agamemnon oder Orest irgendwie ein Problem hat, dann ist das, weil sein Urgroßvater irgendetwas angestellt hat. Um also zu wissen, wie man Rechtsprobleme und Krisen löst, muss man wissen, was die Wurzel ist. Daher unser Begriff der Erbsünde. Das kommt, wird also über Generationen hinweg immer schlimmer. Um Rechtsfragen lösen zu können, musste diese Göttin der Gerechtigkeit, Musuni, in der Unterwelt sein. Denn da waren ja die Toten, die man dazu befragen konnte. Um sie nun zu rufen, ist die Frage ja, wo kommt die rauf? Und logischerweise im Karst Anatoliens, wo das Wasser verschwindet im Karst und wieder auftaucht, waren also Brunnen, Quellen, waren quasi die U-Bahn-Schächte, aus denen man sie hervorrufen konnte. Daher die Verehrung von Quellen und von Wasser. Und wenn man sie befragt hat, dann nicht direkt, das ist ja die Frage, wie manifestiert sie sich, sondern in Bäumen, im Knacken von Bäumen oder im Wind, der durch die Äste fährt, weil Bäume mit ihren Wurzeln in die Unterwelt reichen. Steine, die man angeschlagen hat, man hat sie in Steinen verehrt. Und indem man neben dem Wasser geschlafen hat, um Träume zu haben, die man dann deuten konnte. Und die Muse ist dann von den Griechen, die ja sehr frauenfeindlich waren, assimiliert worden, hat 200 Jahre noch die Gesellschaft bestimmt als Frau. Man hat sie entweder übersetzt von Musu zu Musa oder als Harmonia, Göttin von Theben, oder in Delphi war die höchste Göttin die Themis, die Rechtsprechende. Das hat den Griechen aber nicht lang gepasst, denn eine Frau bestimmt, wie die Gesetze sein sollen. Das ist also etwas höchst Ungewöhnliches für die Griechen. Deswegen haben sie ja nach 2 Jahrhunderten den Apollon als Musenführer vorangesetzt, damit ein Mann da was zu bestimmen hat. Und aus ihrer Rechtsprechung ist dann die Rhetorik, die reine Sprechung geworden. Und so ist sie eigentlich ab dem 4. Jahrhundert als Göttin verehrt worden für halt Klingklang und Lyrik und alles. Und wenn man sich dann fragt, ja, wie geht die Geschichte weiter, dann merkt man, in der Renaissance ist sie neu aufgetaucht. Da war aber Boccaccio derjenige, der gesagt hat, gut, Göttinnen sieht man nie, also nehmen wir doch Frauen her, die sind auch ganz beeindruckend. Ab da sind Musen Frauen geworden, dann um 1900 war es dann so Femme Fatale oder Kiki de Montparnasse oder so eine Lulu-Figur. Und wenn ich heute sage, ich habe eine Muse, dann kann ich frisch gleich sagen, ich habe eine Meise. So. Es ist also eine ganz spannende Geschichte von der höchsten Göttin der Gerechtigkeit hinunter zu, also eigentlich eine Art von MeToo-Geschichte, wenn Sie so wollen. Und diese Orte zu sehen, wo man sie verehrt hat, sie abzufotografieren, also das war die Reise, die ich eigentlich vorhatte, bevor das mit den Lockdowns losging. Und als ich dann endlich fahren konnte, bin ich dann sowohl an die türkischen Orte, wo sie verehrt worden ist, die alle in der Gegend von Antakya waren. Ihr Sitz war der Musa Dağ, der Musenberg, den Sie von Franz Werfel vielleicht kennen vom Titel.
Großartig, ich könnte noch stundenlang dazuhören, aber eigentlich sollte das ja nur die Überleitung zu einem Gedicht werden.
Zwei Gedichte über die Musen. Das Tolle, wie wohl aus dem katholischen Lande Tirol stammend und hier im katholischen Mainz als Stadtschreiber arbeiten, muss ich schon zugeben, mit dem Herrgott hatte ich es nie. Folglich auch mit so Schutzgöttinnen wie den Musen. Aber was mich auf diesen Reisen dann beeindruckt hat, ist, dass man die Muse an Orten verehrt hat, wo Karstfinger aus der Macchie stiegen und wo Wasser war. Das waren die eigentlichen Orte, an denen man sie verkörpert sah. Also wirklich auch als steinernes Prinzip und als wässernes Prinzip, wenn Sie so wollen. Und das finde ich eine ganz spannende Auseinandersetzung, weil da ist etwas unheimlich präsent. Weißer Kalkstein, das Wasser, die Macchie, das ist sehr real und man ist dem gegenüber. Und gleichzeitig ist das, was man darin sieht, ja völlig abwesend. Ich meine, versuchen Sie eine Beziehung aufzubauen zu einem Stein oder zu einer Quelle. Also das ist etwas sehr Spannungsgeladenes. Und das fand ich als Religion etwas unheimlich Schönes, weil es mit unserer Existenz oder zumindest mit meiner Vorstellung von Existenz zu tun hat. Das waren so die ersten Begegnungen mit diesen Kultorten, in denen man in den Steinbecken hineingegraben hat und die Toten bestattet hat. Wasser und die Toten. Auch ihnen stand vor Augen, dass uns der Kalk überdauert, er Knochen der Erde ist. Aus ihm jedoch das Wasser sickert, tropft und fließt, das ihn aushöhlt, zerfurcht und untergräbt. Wo der Fels in seinem hellen Schweigen aus der Macchie emporsteht, einzelne Figuren wie Nachtwachen und Regen, tränenschwarz ihr Antlitz nässt, hat man Kammern herausgeschabt für die Leichen, Altarstufen und rechteckige Becken. Doch was brachte man dar? Wein, Honig oder Weizenkuchen? Um die eigene Teilnahme zu bezeugen oder sie erst dem Gestein zu entlocken? Karst schien etwas, das Leben gibt, vielleicht sogar vergibt. Und die Seele gehörte den Wildbienen, die in seinen Klüften nisten. Mir bleibt sie der Stein in seinem ewigen August, das sich daran messen, das Schreiben dieser Diurnale oder der im Spalt wurzelnde Baum, Feigen, violett an den Ästen. Und zum Abschluss dieses Blocks, falls Sie noch können, was sage ich dazu jetzt? Das Gedicht nennt sich Der poetische Akt. Es ist die Frage, was tut man mit Dichtung? Ja, man schreibt über diese existenziellen Erfahrungen, man schreibt Traureden und Geburtstagsgedichte und alles Mögliche. Aber was ist, und das war eigentlich immer mir der liebste Gestus, was ist aus den Minnesängern geworden? Also es war einmal die Funktion des Dichters, auch die Schönheit von Frauen zu preisen. Dazu bedarf es einen Teils einer gewissen Fingerfertigkeit, weil man der Göttin der Gelegenheit schnell in die Haare greifen muss, damit sie nicht vorbei ist. Man muss also schnell reagieren können und das dann auch wirklich in einer Geste, die schön gemeint ist und die Schönheit darstellen will, letztlich überreichen. Auch das ist inzwischen politisch völlig fragwürdig geworden, denn da heißt es, es ist dann sofort übergriffig. Aber wenn das schon übergriffig ist, also da lasse ich mich nicht davon beirren. Und das ist so ein Beispiel, wie das gemeint sein könnte. Wobei diesen poetischen Akt ein großer Lehrer von mir bereits thematisiert hat. Das ist H.C. Erdmann, der jetzt schon eine Weile tot ist, aber von ihm habe ich viel gelernt, auch diese ganze Luftgängerei der Poesie. Und da sagt er, der poetische Akt wird stark bewusst extemporiert und ist alles andere als eine bloße poetische Situation, die keineswegs des Dichters bedürfte. In eine solche könnte ja jeder Trottel geraten, ohne es aber jemals gewahrt zu werden. Und hier ein Beispiel für einen solchen poetischen Akt. Okay.
Jetzt bin ich auch gespannt.
Okay. Ja, ist natürlich eine Frechheit, aber eine schön gemeinte. Werte unbekannte Tischnachbarin, Als sie eben kurz in den Garten gingen, die Tauben hin und her hopsend, im Baum jedoch kein Mensch am Singen, erschienen sie mir, streng und leuchtend, ihre Schönheit vollends lateinisch, als römische Göttin der Gerechtigkeit. Deshalb war ich so frei und warf diese Zeilen, auf dass ich sie dann überrasche, insgeheim in ihre an mein Stuhlbein gelehnte Handtasche, in der nebst allem anderen auch Wagenheber, Pfefferspray, ihre Flugmeilen sowie ein Wörterbuch und frische Unterwäsche stecken. Ob sie diesen Zettel darin nach Wochen oder Monaten entdecken und meine Schrift entziffern können oder nicht, bezeugt sodann Macht und Wirkung von einem Gedicht. Postskriptum, das auch fragt, wer bin ich? Was ist mit den Vögeln und einem Herrn Gott? Meint mit ins Zukünftige gerichteten Grüßen ihr Raulschrott. Das war in... Das war in Königgrätz. Diejenigen, die sich mit der österreichischen Geschichte auskennen, wird das etwas sagen.
Welche römische Göttin hat jetzt Wagenheber in der Tasche?
Das war die Erscheinung, das war die Projektion. Aber Sie wissen ja, was die Frauen alles in ihrer Handtasche haben. Es ist wirklich unwahrscheinlich. Und wie schwer die sind und was man da findet und wie lang sie danach kramen, nach dem, was sie suchen.
Wenn man im Internet ihren Namen in einer Suchmaschine eingibt, dann taucht zuerst auf, ist ein deutschsprachiger Literaturwissenschaftler. Also da verschwimmen so ein bisschen die Gattungen,
ja,
habe ich das Gefühl.
Aber die Trennung ist künstlich. Ich meine, die besten Ornithologen sind Vögel. Die kennen sich am besten mit den Vögeln aus. Also wenn ich was wissen will über Vögel, sollte ich am besten Vögel fragen. Insofern, ich meine, ich habe die Literaturwissenschaft damals studiert und halt Doktorat und Habilitation gemacht, weil ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, ob ich genügend Talent habe. Mich interessiert Literatur. Falls das nicht klappt, dann kann ich immer noch einen Posten an der Uni nehmen. Ja. Und gleichzeitig war es auch Zeit, um sich mit der Tradition der Literatur auseinanderzusetzen, sich zu fragen, wer hat den Reim erfunden, wer hat das Sonett erfunden, wer hat die Genitivmetapher erfunden. Das waren alles Dinge, als ich angefangen habe zu schreiben, Ende der 80er, Anfang der 90er, waren die alle verpönt. Also hat mich interessiert, ja, wer hat denn das Gedicht erfunden und all diese Dinge. Und das ist eigentlich die Art von Schulung, die eigentlich jeder Dichter in früheren Zeiten, als die Dichtung noch einen Wert hatte, gemacht hat, wo man also den Korpus der eigenen Poesie, die eigene Tradition lernen muss, in der Hoffnung, man kann irgendwann mal zwei, drei Gedichte hinzufügen. Und das ist also nicht das Geste der Bescheidenheit jetzt gemeint, sondern ich kann mich erinnern, ich habe Derek Walcott übersetzt, Nobelpreis, inzwischen auch schon gestorben. Als der im Publikum saß, hat der es auch mal offen thematisiert, wenn von ihm zwei Gedichte übrig bleiben, ist das schon viel. Aber das Vergnügen ist es, in dieser Tradition zu denken, zu stecken, sie aufzuarbeiten, sie sich anzueignen. Also das ist die Art von Lehre und Gesellentum, das man da betreibt, und das hört nie auf. Denn ob man ein Meister war, das entscheidet sich in 100 Jahren. Und da bin ich dann sowieso nicht mehr da, also ich kann mich nur bemühen.
Und jetzt leben wir ja auch in der Gegenwart, im Präsens.
Ja, stellenweise.
oder werfen Sie schon mit Ihren Gedichten so ein Lasso in die Zukunft, sich irgendwie
zu... Nein. Also das, also da mit dem Nachruhm und dem Nachleben der Dichte, das war mir immer suspekt. Man.
Was ich jetzt eben bei dem poetischen Akt so spannend fand, war, die ersten beiden Zeilen enden, gingen auf Singen, Schönheit, Gerechtigkeit, überrasche, Handtasche. Sie reimen also wirklich sehr streng.
Ja, manchmal mehr, manchmal minder, aber Reim ist eine Form, mit der man denken kann. Also es ist nicht die Form von A, B, A, B, A, B, wo, Also so von den üblichen Balladengedichten, da dam, da dam, da dam, cham, badam, 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 cham. Also da kommt immer die Cinelle von
der Wir sind hier in der Heimat der Büttenrede.
Also so ist es nicht angewandt, aber Reim ist was, also neurobiologisch gesehen ist Reim etwas unheimlich Spannendes, weil wir alle in unserem Kopf einen Autovervollständigungsmechanismus haben. Das heißt, sobald Sie das Wort Bank hören, werden Sie mal an beide Bedeutungen denken. Und wenn Sie nur von einem Wort den ersten Buchstaben hören, sagen wir mal K, dann denken Sie an Ford K, falls es den noch gibt. Wenn Sie K.A. hören, dann denken Sie, je nachdem, welchem Beruf Sie sind, an Kapitel oder an Kapital oder wenn Sie Archäologe sind, an Kapitel. Und das Gehirn schlägt Ihnen bereits all diese Worte vor. Der Witz des Reims ist, sobald Sie wissen, dass es Reime gibt, hören Sie das Grundwort und dann schlägt Ihnen Ihr Gehirn bereits verschiedene Möglichkeiten vor. Wenn diese Möglichkeiten platt sind, wie Maus, Haus, Aus, werden Sie das Gedicht platt finden. Wenn aber, sagen wir, auf Bank jetzt ein Reim kommt und danach kommt Max Planck, dann werden Sie aufmerken. Ein Witz funktioniert ganz ähnlich, weil er die Erwartungshaltung unterläuft. Witz und Reim ist quasi dasselbe Prinzip. Und das Spannende bei der Arbeit eines Gedichts ist, also ich habe den Gedanken, den ich selber formulieren will. Sobald ich aber den Reim habe, komme ich immer, und das ist im Deutschen ja eine sehr begrenzte Geschichte, die Italiener tun sich viel leichter mit dem Reim, und da ist die Auswahl viel größer, bei den Arabern und bei den Chinesen noch viel größer. Aber da habe ich dann eine Auswahl von Reimen, die quasi ein zufälliges Sammelsurium von Welt sind. Und ich will das sagen, der Reim erlaubt mir in die Richtung zu gehen, und das so einzufädeln, dass ich jedes Mal ein Stück von dieser Welt zurückbinden kann, um dann wieder etwas zu sagen, was ich so eigentlich sagen möchte. Und das wieder, das ist etwas unheimlich Spannendes, weil es das Ich wieder mit der Welt in Verbindung bringt und vor allen Dingen, weil man sich da selber überrascht. Also ich wusste, wenn ich da zum Beispiel bei der Schlusszeile hier, da wusste ich, okay, jetzt habe ich die gerade als römische Göttin der Gerechtigkeit, dann stellt sich die Frage, ja, wo ist der Gott dazu? Ja, was reimt sich auf Gott? Da ist also die Auswahl sehr, sehr klein. Und dann plötzlich entsteht so ein Postskriptum und das Ganze wird dann ein Brief rückwirkend. Und das sind sehr viele Dinge, die so nur durch die reflektierte Arbeit und durch die Form des Gedichts entsteht.
Wir sind fertig, aber ich habe das Gefühl, da fehlt noch etwas. Über das Altern, über...
Ja gut, zum Pflichtprogramm, jawohl.
Also,
nein, zum Pflichtprogramm jeden Dichters gehört es, auch Geburtstagsgedichte zu schreiben. Ich habe hier auch Geburtstagsgedichte für höhere Semester, und zwar zwei für die Begüterten, die mit dem Finanzwesen zu tun hatten, mit Inventur, aber ich habe auch eines für die weniger Reichen, die wir ja alle sind. Und gereimt ist es auch noch. Hohe Geburtstage. Älter werden heißt sich ertragen lernen. Sich betrachten, als sehe man aus dem Fernen auf sich und käme sich näher und näher. Jeden Tag, als geschehe er jetzt von Augenblick zu Augenblick. Und verlöre dadurch jede Dauer, gerade so, als schaue er zurück auf uns, jedwedes Missgeschick und alles Glück aufgegangen in einem Bild, das dir endlich klar vor Augen steht, in dem nichts mehr vergeht, die Farben, Kanten und Konturen auf einmal so mild. Und du darin ungebrochen jung, in dieser sich jetzt erfüllenden Vollendung. Älter zu werden bedeutet dann, Konsequenzen daraus zu ziehen, dass wir ohne irgendein Wozu geboren sind, nicht länger vor sich zu fliehen, das zu sein, was man kann, um sich allem entgegenzuhalten. Den Tag, dem Wind.
Vielen Dank. Vielen Dank. Sie hörten eine Veranstaltung von SWR 2 vor Ort aus dem Mainzer Staatstheater, heute mit Raoul Schrott und seinem neuen Gedichtband über das Abwesende, Inventur des Sommers. Das Buch ist bei Hansa erschienen. Mein Name ist Alexander Wassner.